Vor der Schriftlesung und der Predigt wollen wir gemeinsam Gott um die Erleuchtung seines Wortes bitten. Herr, du hast gesagt, wir leben nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus deinem Munde geht. Schaffe in uns einen unbändigen Hunger nach deinem Wort, es zu hören, es zu verstehen und es zu tun, damit es uns nährt zum Leben und zum Sterben. Erleuchte unser Verständnis durch deinen Heiligen Geist. Durch Jesus Christus bitten wir das. Amen. Wir lesen in der Schrift aus dem Johannesevangelium, das Kapitel 13, die Verse 1 bis 12 und danach aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, Verse 14 bis 21, den Predigttext. Zuerst Johannes, Kapitel 13, Verse 1 bis 12. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm seinen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Wir lesen jetzt den Predigttext aus Markus 8, die Verse 14 bis 21. Wir lesen ab Vers 10 bis Vers 26. Und sogleich stieg Jesus mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte in seinem Geist und sprach: Warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen und hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Da gebot er ihnen und sprach: Seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten: Weil wir kein Brot haben. Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen: Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgehoben? Sie sprachen zu ihm: 12. Als ich aber die 7 für die 4000 brach, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen 7. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr denn so unverständig? Und er kommt nach Bethsaida, und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach: Ich sehe die Leute, als sähe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken, und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach: Du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen. Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, Jesus hinterfragt seine Jünger in dieser Passage aufs Schärfste. Und wir kennen wahrscheinlich nur sehr wenige so scharfe, so heftige Ermahnungen von Jesus. Und wenn, dann richten sie sich meistens an die Pharisäer. Aber Jesus hat scheinbar hier die Kritik an den Pharisäern aus der Konfrontation vorher mitgenommen und richtet sie jetzt an die Jünger. Und als ob ihm alle guten Ratschläge ausgegangen wären, macht er die Jünger hier so richtig rund, könnte man etwas flapsig sagen, als ob sie immer noch nicht verstanden haben. Und immer wieder halt im Markus-Evangelium auch diese Frage an die Jünger, ob sie denn noch nicht verstanden haben. Und ich habe mich wirklich gefragt in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst, ob das denn ein Predigttext für uns ist, ob das denn ein Predigttext, ein Wort für uns hier, für diese Gemeinde ist. Ist unser Problem etwa noch mangelnde Erkenntnis oder mangelndes Verständnis für unseren Glauben? Oder sind wir nicht längst eigentlich über diese Stufe hinaus? Sind wir nicht längst weiter? Und natürlich habe ich auch in erster Linie an mich selbst gedacht. Soll ich mich wirklich hier noch mit den Jüngern vergleichen? Lebe ich nicht schon nach Pfingsten? Und fehlt es mir wirklich noch an Verständnis dafür, wer Jesus eigentlich wirklich ist und wer ich selber bin? Wir wollen über diesen Text gemeinsam nachdenken und herausfinden, ob uns diese Frage Jesu auch noch trifft nach unserem Unverständnis und wozu er uns damit führen will. Und mit diesem Text stellt Markus uns in eine ganz verrückte und ironische Situation. Wenn wir uns mal versuchen, etwas hineinzuversetzen, ist es vielleicht ein wenig so wie an einem Sonntagmorgen, wenn jeder aus seiner Woche mit dem ganzen Stress der vergangenen Woche, den ganzen Anstrengungen und vielleicht die Familien mit Kindern schon wieder am Morgen mit Anstrengung und viel Leben in der Bude dann in den Gottesdienst kommen. Und dort irgendwie versucht jetzt der Pastor, sein Thema und seine Verkündigung rüberzubringen und von geistlichen Dingen redet. Das ist irgendwie eine ziemlich verrückte Situation. Wenn man das hier liest, könnte man denken, dass die Jünger und Jesus hier in zwei verschiedenen Booten sitzen und eigentlich von zwei verschiedenen Orten kommen und an zwei verschiedene Ziele fahren. Jesus kommt aus der Synagoge, er ist noch im Gespräch mit den Jüngern, mit den Pharisäern. Er denkt darüber nach, ist tief betrübt darüber. Die Jünger hingegen, die kommen, ja, woher kommen die? Die kommen gerade vom Einkaufsbummel. Sie waren beim Fleischer. Petrus, Andreas und Jakobus haben sich mit den Fischern vor Ort unterhalten. Und die anderen waren in der Zeit beim Bäcker. Und sie haben vergessen, Brot mitzunehmen. Thomas hat nur noch ein Brötchen von vorgestern und jetzt muss geklärt werden, wer daran schuld ist. Wer ist jetzt daran schuld? Zwischendurch sagt noch ein anderer, der im Boot sitzt, Jesus sagt noch das Wort Sauerteig, streut das mit in die Runde. Ja, okay, man hätte auch ein Sauerteigbrot mitnehmen sollen. Aber wer ist jetzt eigentlich schuld daran, dass man hier die Brote vergessen hat? Was ist hier in dieser Situation eigentlich los? Es ist eine vollkommen verrückte Situation. Hier treffen irgendwie zwei Gruppen aus völlig verschiedenen Welten aufeinander und Wir haben das Gefühl, dass Markus hier lediglich so die Gesprächsfetzen aus den zwei verschiedenen Booten aufgeschrieben hat, während sie aneinander vorbeifahren. Aber was spielt sich eigentlich dahinter in diesem Wirrwarr ab? Was diese seltsame Situation zuerst einmal rüberbringt, ist eine Warnung. Jesus warnt seine Jünger. Soeben hatten sie ein Gespräch mit den Pharisäern und sie haben deren Unglauben gesehen. Und Jesus warnt seine Jünger vor den Pharisäern und vor Herodes. Wir haben schon früher im Evangelium von Herodes gehört, der seine eigenen Interessen, sein eigenes Ansehen verfolgt, Johannes ermorden ließ, Johannes den Täufer. Und Jesus warnt seine Jünger vor der Hartherzigkeit, die hinter diesem Unglauben und Eigenwillen steht, und fordert sie eindringlich auf, sich vor diesem Sauerteig zu hüten. Die Fragen, die ja so aufkommen, sind: erstens, was hat es überhaupt mit dem Sauerteig auf sich? Was haben die Pharisäer und Herodes damit zu tun? Und zweitens, warum bringt Jesus jetzt plötzlich die Jünger damit in Verbindung? Also erstens, was hat es mit dem Sauerteig auf sich? Sauerteig enthält eine Lebensgemeinschaft von Milchsäurebakterien und Hefepilzen, und die führen dazu, dass beim Brotbacken dass der ganze Teig durchsäuert wird und damit gelockert wird und das Brot verdaulicher und haltbarer ist. Das hat man in vielen Kulturen schon seit Jahrtausenden verwendet. Und dieser Sauerteig wird in der Bibel und wurde auch unter den Juden immer wieder als ein Bild verstanden, ein Bild für eine bestimmte Einstellung zu Gott und Einstellung zum Glauben. Und die Juden im ersten Jahrhundert verstanden unter dem Sauerteig so einen Hinweis vor allem auf die Heiden. Auf die Heiden, die ihre eigenen Götzen anbeteten, die ihren eigenen Wegen nachgingen, die sich nicht an Gottes Gebote hielten, nicht an seinen Gesetzen ausrichteten. Und in dem Sinne könnte die Andeutung Jesu vielleicht noch auf Herodes zutreffen. Herodes, der verfolgte seinen eigenen Willen, seine eigenen Interessen in seiner Regentschaft. Er war absolut brutal gegen seine Kontrahenten. Er verriet sein Volk, indem er mit den Besatzern, den Römern, gemeinsame Sache machte und war korrupt. Also auf Herodes könnte diese Beschreibung vielleicht noch zutreffen. Er lebte wie ein Heide. Aber die Pharisäer, auf die trifft das auf keinen Fall zu. Die hielten sich an die Gesetze Gottes und waren sehr darauf bedacht. Aber Jesus meint mit Sauerteig keine Menschengruppe, sondern er meint damit eine unbemerkte, zerstörerische Durchdringung des menschlichen Herzens, die in die Feindschaft gegen Gott führt. Die Pharisäer haben genau so eine Grundhaltung. Obwohl die Pharisäer so eine Frömmigkeit pflegen, die irgendwie beeindruckend ist und von der sich viele begeistern lassen, ist ihre Haltung eigentlich von einer hässlichen Zufriedenheit mit sich selbst geprägt. Und genauso wie Herodes waren sie eigentlich mit sich selber im Reinen, mit ihre Beziehung mit Gott war in Ordnung, und sie meinten, Gottes Gebote aus eigener Kraft, aus eigener Motivation halten zu können. Aber dabei ging es ihnen gar nicht um Gott. Sie haben nicht verstanden, was Gott eigentlich mit dem ersten Gebot sagen will, nämlich: du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Damit will Gott, dass wir ihm und allein ihm von ganzem Herzen vertrauen. Das heißt, dass wir all unser Glück, unser Heil, all das Gute, was wir tagtäglich, aber auch in unserem ganzen Leben für unsere Seele brauchen und erwarten und erhoffen, dass wir das eben nicht von anderen Götzen erwarten und nicht an andere Dinge hängen, auch nicht an uns selbst, sondern allein von ihm. Allein ihm sollen wir ganz vertrauen. Allein auf ihn sollen wir unser ganzes Leben bauen. Von ihm sollen wir alles Gute erwarten. Die Pharisäer waren also mit sich selbst zufrieden, und andererseits lebten sie mit ihrer eigenen Weisheit und meinten, Gott selbst verstehen zu können, von sich aus. Es ist interessant, dass das Wort, was hier steht für das Nachdenken und Diskutieren der Jünger, also die Jünger saßen im Boot und diskutierten, okay, wer ist jetzt schuld daran, dass wir das Brot vergessen haben, und wie kommt Jesus jetzt auf den Sauerteig, jetzt hat er uns ertappt. Dieses Wort für das Nachdenken und Diskutieren steht üblicherweise ansonsten für ein Nachdenken, das meistens die Pharisäer so haben. nämlich dass sie sich Gedanken machen, zum Beispiel als Jesus den Gelähmten heilt, den die vier Freunde zu ihm bringen und durch das Dach lassen. Da steht, dass sie in ihrem Herzen denken und überlegen. Und das meint ein Nachdenken, dass das Rätsel um die Person Jesu, um sein Werk, um seine Göttlichkeit von sich selbst aus versucht zu lösen. Die Pharisäer wollten sich nicht sagen lassen, wer Jesus eigentlich ist, sondern sie hatten ihre vorgefertigten Auffassungen und Meinungen, dieser und dieser muss der Messias sein, so und so muss der Messias sein, ansonsten kann das kein Messias sein und deshalb musste Jesus sterben schlussendlich. Und obwohl Johannes, der Täufer und Jesus sie häufig ermahnt haben und sie immer wieder die Gelegenheit hatten, Wunder zu sehen und Jesus immer wieder Wunder vor ihren Augen vollbracht hat und gerade direkt vor diesem Gespräch mit den Pharisäern lesen wir von der Speisung der 4000. Aber trotz all dieser Wunder wollten die Pharisäer, dass Jesus vor ihren Augen Wunder tut, dass Jesus sich vor ihrem Urteil rechtfertigt, dass er sich ihrem Urteil unterwirft. Wenn sie ihm das Recht geben, Messias zu sein, dann ja, dann wäre er es. Sie haben einen ganz festen Standpunkt, von dem aus sie alles beurteilen, Gott, den Messias und sich selbst. Aber sie setzen sich nicht kritisch mit sich selbst auseinander. Und das hat eigentlich zu einer Entfremdung von Gott geführt. Wer Gott eigentlich ist, das haben sie nicht verstanden. Das haben Herodes und die Pharisäer nicht verstanden. Was meint Sauerteig also? Jesus meint damit so eine selbstbestimmte und selbstbezogene Einstellung des Herzens. So jemand nimmt sich nicht mehr im Licht Gottes wahr, auch trotz oder vielleicht gerade wegen aller Frömmigkeit und aller eigenen Bemühungen. Er versteht Gottes Wort nicht mehr und deshalb bezeichnet Jesus diese Einstellung auch als blind und taub. Diese Selbstbezogenheit macht das Herz irgendwie verkrustet und verhärtet, dass jemand Gottes Wahrheit einfach nicht länger sieht und hört. Das bedeutet also Sauerteig. Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Warum bringt Jesus die Jünger mit dieser Haltung, mit diesem Sauerteig in Verbindung? In der FAZ Online erschien dieses Jahr mal ein lesenswerter Artikel über das Scheitern und den Absturz. Und es ging da hauptsächlich um bekannte Personen wie Adolf Merkle oder Christian Wulff, Karl Theodor zu Guttenberg. Und in diesem Artikel heißt es über den Grund, warum wir in der Gesellschaft und privat nicht gern über das Scheitern reden. Heißt es, Scheitern ist eine narzisstische Kränkung, die Erfahrung der Entwertung seiner selbst. Wenn man das Idealbild, das man von sich selbst entworfen habe, nicht erreiche, sei das Gefühl der Entwertung die Konsequenz. Es gibt demnach zwei Perspektiven, von denen man aufs Scheitern blicken kann. Eine äußere und eine innere. Die äußere ist leicht verständlich. Da wollte jemand unbedingt Professor werden, ist aber schon an der Doktorarbeit gescheitert und darüber womöglich depressiv geworden. So jedenfalls nehmen es die Freunde wahr. Komplexer wird es mit der Sicht nach innen. Jeder Mensch macht sich über die Jahre ein Bild von sich selbst. Es ist sein Lebensentwurf. Er nimmt sich vor, was er erreichen und wie er sein will. Dabei wird diese Idealvorstellung allerdings auch von einem unbewussten Teil beeinflusst. Und gerade dieser unbewusste Teil, der häufig wie ein Auftrag wirkt, bringt uns oft zu Fall. Wenn man des eigenen Scheiterns dann gewahr wird, ist die Welt um einen herum meistens schon viel weiter. Sie hat genug davon und will nicht mehr zuschauen. Und genau mit diesem Scheitern aller vorgefassten Meinungen und Lebensentwürfe und auch Messiasentwürfe, wer eigentlich Gott ist, wer Gottes Sohn ist, wer der Messias ist, genau mit diesem Scheitern beschäftigt sich Jesus hier. Genau darauf weist Jesus seine Jünger hin. Er fragt sie, habt ihr ein verhärtetes Herz? Und Jesus meint eben mit dem Sauerteig genau das, ein verhärtetes Herz, so eine Gesinnung, die uns von Gott entfremdet, weil wir uns selber statt ihm vertrauen. Und genau wie beim Sauerteig, der, wenn man einmal ein kleines Müh Sauerteig in den Teig gegeben hat, der dann Stück für Stück den ganzen Teig erfasst und durchsäuert, genauso ist es mit dieser Haltung. Wenn man so eine so einen Ausgangspunkt hat gegenüber Gott, gegenüber sich selbst, dann wird das Stück für Stück die ganze Einstellung, die ganze Lebenshaltung, das ganze Denken beeinflussen. Und das beschreibt Jesus als herzverhärtend. Diese Haltung verklebt und verblendet unser Herz so, dass man die Offenbarung des lebendigen Gottes nicht mehr wahrnimmt. So jemand will dann unabhängig sein und für sich und von Gott möglichst nicht behelligt werden. Gerade mit den Pharisäern haben wir gelesen, war das so. Und bei den Jüngern sehen wir jetzt, es war auch so. Als Jesus sie fragte, wie viele Körbe bei den Speisungswundern übrig waren, da konnten sie sofort sagen, 12, 7. Sie wussten über diese äußerlichen Dinge Bescheid, absolut. Aber mal nachgedacht, was eigentlich dahinter steht, dass bei einem Speisungswunder, wo Jesus 4000 Menschen speist mit 3 Broten, dann immer noch viel mehr übrig bleibt, als am Anfang da war, dass das eigentlich nur Gottes Sohn kann, dass das eigentlich nur Gott selbst schaffen kann. Das ist ihnen nicht in den Sinn gekommen. Auf diesen Gedanken sind sie überhaupt nicht gekommen. Und darauf will Jesus sie hinweisen. Er fragt sie in Vers 18, ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Und hier zitiert Jesus 2 Stellen aus dem Alten Testament, aus den Propheten Jeremia und Hesekiel, Jeremia 5, 21 und Hesekiel 12, 2. Und auch in diesen Kapiteln, in den Propheten, geht es um Urteilsankündigungen über das Volk Israel. Jeremia erzählt von den großen Wundern Gottes, von der Schöpfung Gottes, von der Sinnflut Gottes, davon, dass Gott jeden Tag aufs Neue Sonne und Regen schenkt, dass er sein Volk versorgt. Aber die Juden haben aus ihrer fehlenden Gottesfurcht das überhaupt nicht mehr erkannt. Sie haben ihren Gott nicht mehr als Gott erkannt und haben infolgedessen so gelebt, als ob es Gott nicht gäbe. Und Jesus macht damit deutlich, dass die Wunder, die er getan hat, die sind so groß und geschahen am helllichten Tag, genauso wie Sonne und Regen, wie das jeder Mensch wahrnimmt, jeder Mensch wahrnehmen kann. Die Wunder geschahen am helllichten Tag. Die Jünger hätten das sehen können, hätten das verstehen können. Wie kann es sein, dass Jesus solche Wunder tut, dass er solche vollmächtigen Dinge vollbringen kann? Und eigentlich hätten sie verstehen müssen, okay, er ist mehr als nur jemand, der uns mit dem Schwert von den Römern befreien will. Jesus ermahnt seine Jünger hier selber wie die alttestamentlichen Propheten. Und das trifft für uns genauso zu. Wenn ich mal wieder egoistisch und kleinlich mit den Fehlern meiner engsten Mitmenschen, meiner Mitschüler, meiner Freunde, meines Ehepartners umgehe und ihre Fehler zähle, und statt ihnen in Liebe und Vergebung zu begegnen, sehe ich zu, dass ihr Nachteil doch wenigstens so groß ist wie der, den sie mir angeblich zugefügt haben, dann muss ich wieder mal sehen, dass ich wenig verstanden habe, wer Jesus Christus eigentlich ist und was er für mich getan hat. Wenn ich in meinem Leben meine Sünden durch meine eigenen Anstrengungen bekämpfen will, statt einzusehen, dass ich vor Gott tot bin und dass ich mein eigenes Herz nicht selber verändern kann, und eigentlich Gott um Gnade und Vergebung bitten sollte, dann geht es mir ja meist nur wieder mal darum, dass Gott mir hilft, meine Situation zu verbessern. Und dann muss ich wieder einmal sehen, wie wenig ich verstanden habe, wer Jesus eigentlich ist und was er für mich getan hat. Oder wenn ich Sorgen und Ängste in meinem Leben, die mich gepackt haben, ungeduldig machen, wenn ich ärgerlich und gereizt mit meinen Mitmenschen umgehe und das an ihnen auslasse, statt diese Sorgen Gott anzuvertrauen, dann muss ich wieder einmal sehen, wie wenig ich verstanden habe, wer Jesus eigentlich ist und was er für mich getan hat. Und Markus weist uns also hier mit dieser Situation, die im Zentrum des Markus-Evangeliums steht, am Herzen des Markus-Evangeliums liegt und am Herzen der Jüngerschaft liegt, er weist uns auf Jesu Ruf in die Jüngerschaft hin. Was ist die Grundlage von Jesu Ruf in die Jüngerschaft? Dass unsere falsche Selbstwahrnehmung scheitern muss und unsere Einstellungen, die wir über uns selber und über Gott haben und über unseren Nächsten, die uns so tief im Herzen sitzen, diese sollen zerbrochen werden. Und das genau tut Jesus. Dazu ist er gekommen und immer wieder bringt er seine Jünger an diesen Punkt. Und hier sind wir quasi am Höhepunkt Jesu Kritik an seinen Jüngern. Jesus erschüttert und zerbricht die Erwartungen und die Selbstsicherheit der Jünger. Als die Jünger Jesus kennengelernt haben, da hatten sie ein ganz sicheres Bild. Sie wussten, okay, so und so bin ich. Gottes Messias hat verheißen zu kommen. Er wird kommen und er wird uns befreien. Er wird uns befreien von der Macht der Römer. Er wird uns befreien von Fremdherrschaft und so weiter und so fort. Sie hatten ein ganz sicheres System. Und Jesus kommt und kommt zuallererst einmal, um das zu zerbrechen. Um das zu hinterfragen und sie zum Vertrauen auf den dreieinigen Gott zu erneuern. Mit Sauerteig meint Jesus also dieses verhärtete Herz der Jünger. Genau diese Situation, in der die Jünger hier sind, dass sie Jesus einfach nicht geistlich verstehen, dass sie schlicht unfähig sind, zu sehen, was eigentlich dahinter liegt. Die Jünger müssen erkennen, sie sind genau wie die Pharisäer. Der einzige Unterschied zwischen ihnen und den Pharisäern ist, dass sie Gemeinschaft mit Jesus haben, dass sie bei Jesus sind und dass Jesus sie erwählt hat, weil er sie bei sich haben wollte. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Versteht ihr, was ich an euch getan habe? Diese Frage, versteht ihr, was ich an euch getan habe, stellt Jesus seinen Jüngern in Johannes 13, Vers 12, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat. Und diese Fußwaschung ist nicht nur eine Aufforderung an uns, unserem Nächsten zu dienen. Das ist sie auch. Und Jesus sagt danach auch, dass sie genau das ist. Aber zuallererst mal will Jesus, dass wir verstehen und will Jesus, dass seine Jünger verstehen. Was hat er denn überhaupt getan? Erstmal mussten die Jünger aus Jesu Beispiel eine Überzeugung lernen, verstehen, wozu er gekommen ist und was er an ihnen getan hat, um seinem Vorbild zu folgen. Und diese Frage an die Jünger, die Jesus auch hier am Markus 8 stellt, versteht ihr immer noch nicht? Versteht ihr immer noch nicht, wer ihr selber seid und wer ich bin? Diese Frage führt die 12 in eine Krise, zunehmend. Je weiter sie auf Jerusalem zugehen, auf Jesu Kreuz zugehen, sie müssen sich für oder gegen Jesus entscheiden. Und während Jesu Feinde seine göttliche Vollmacht immer mehr in Frage stellen und er am Ende am Kreuz sterben wird, wird das Scheitern der Jünger schlussendlich absolute Realität. Dort, wo Jesus sich dem Willen seines Vaters unterwirft und seine Abhängigkeit von ihm bekennt, dort verlieren die Jünger ihren Glauben und werden endgültig gebrochen. Später ruft sie Jesus dann als auferstandener Herr erneut, um ihnen Erkenntnis und Glauben zu schenken. Was sollen die Jünger also in dieser Situation, was sollen wir verstehen? Sie sollen zuerst verstehen, die Jünger sind nicht besser als andere. Nur in ihrer Gemeinschaft mit Jesus Christus besteht ihr Heil. Und wenn Jesus seinen Jüngern hier bestimmte Fragen stellt, es sind 7 Fragen in diesem Text, die er seinen Jüngern stellt, dann will er keine Informationen von ihnen sondern er will einen Prozess des Selbstverstehens einleiten. Er will, dass die Jünger über sich selber nachdenken. Und damit kommen wir auch zum Titel dieser Predigt, dass sie verstehen, dass es unausweichlich zum Scheitern kommen muss, aber ein gutes Ende nehmen wird durch Jesus, durch die Gemeinschaft mit ihm. Jesus will, dass die Jünger und dass wir ihm vollständig ehrlich gegenüber sind. Er hat die Kraft, uns zu heilen. Und Jesus ist von nichts, was wir in unserem Herzen entdecken, von keiner Schuld und Sünde, die uns dort immer wieder überrascht und über die wir erschrecken. Jesus ist von nichts überrascht. Er hat uns das ja erst offenbart, hat uns offenbart, was in unserem Herzen ist. Wir sollen und brauchen also nicht länger so tun vor ihm, als ob wir nur kleine oder keine Sünder sind. Sollen nicht so tun, dass wir unser Leben trennen zwischen einer äußeren Realität und etwas, was wir wirklich sind. Jesu Ruf in die Jüngerschaft, Jesu Aufforderung an seine Jünger, ihm zu folgen, ist kein Ruf zur Leistungsfähigkeit. Es geht nicht darum, dass Jesus ihnen eine Liste oder uns eine Liste gibt mit Regeln oder dass Jüngerschaft ein Trainingscamp ist, in dem wir lernen sollen, unseren Willen zu stählern und eiserne Disziplin an den Tag zu legen, sondern es geht um die Hingabe in die Liebe Gottes. Jesus will uns durch sein Sterben und sein Auferstehen von unserer Kontrolle, die wir über unser Leben haben wollen, befreien. Will uns davon befreien, dass wir in unserem Denken immer die Hauptrolle spielen und in unserem Umgang mit Gott und unseren Mitmenschen. Das englische Wort für Hingabe finde ich klasse, Surrender, weil es auch Kapitulation bedeuten kann. Wir sollen vor dem kapitulieren, dem wir uns ganz hingeben und in dessen demütige Liebe und Kenntnis unserer selbst wir uns aufgeben dürfen. Wir können dieser Liebe Gottes vollkommen vertrauen, weil er uns nicht mit unserer Selbsterkenntnis allein lässt, sondern weil er uns befreit durch die Verheißung seiner Liebe. Die Jünger sollen also erkennen, wer sie wirklich sind und dass Gott sie trotzdem unbegreiflich liebt und als wertvoll erachtet, so wertvoll, dass er seinen Sohn für sie hingibt. Wenn wir weiter in den Evangelien lesen, dann sehen wir, dass Jesus letztlich nicht mit dieser Kritik und Ermahnung zu seinen Jüngern durchgedrungen ist. Jesus ist erst zu seinen Jüngern und zu ihren Herzen durchgedrungen am Kreuz und hier in Johannes 13, als er ihnen seine Liebe, seine vollkommene Liebe offenbart. Weil er sein Leben für uns hingegeben hat, deshalb können wir auch frei sein von unserer krankhaften Eigenliebe, frei für Gott und unseren Nächsten. Und genau dasselbe beschreibt Markus auch, beschreibt Jesus in Kapitel 10, Markus Kapitel 10, Verse 45. Dort heißt es, als nun die 10 übrigen Jünger dies hörten, es geht darum, dass Johannes und Jakobus Jesus fragten, ob sie zu seiner Rechten und zu seiner Linken sitzen dürften im Himmel. Als nun die 10 übrigen Jünger dies hörten, begann sich der Unwille über Jakobus und Johannes in ihnen zu regen. Da rief Jesus sie zu sich und sagte zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Herrscher über die Völker gelten, sich als Herren gegen sie benehmen und dass ihre Großen sie vergewaltigen. Bei euch aber darf es nicht so sein. Wer unter euch groß werden möchte, muss euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein möchte, muss der Knecht aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht dazu gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um selbst zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus will also mit dieser Frage an seine Jünger und mit dieser Frage an uns, versteht ihr immer noch nicht? Er will, dass wir lernen, uns so zu sehen, wie er uns sieht, nämlich als selbstzufriedene und gebrochene, aber von Gott überaus geliebte und vor ihm wertvolle Menschen. Wir sollen die Kontrolle aufgeben, die wir auch in unserer Gemeinschaft mit Gott, im Erlangen unseres Heils, in der Gemeinschaft mit anderen immer wieder behalten wollen und dürfen stattdessen zunehmend in der Abhängigkeit von ihm, indem wir unter seiner Liebe in unserem ganzen Leben und in allen Bereichen unseres Lebens leben. Wir sehen also, dass diese Frage Jesu auch uns heute noch viel zu sagen hat. Es geht also bei dem Verständnis, was Jesus meint, nicht einfach nur um Kopfwissen, sondern wie Petrus in Johannes 13, der Jesus diese Fragen stellt und nicht richtig versteht, was Jesus eigentlich mit der Fußwaschung will. Genauso sollen wir lernen, unsere vorgefassten Meinungen über Jesus, sein Leben preiszugeben und Jesu Plan für unser Leben zu akzeptieren und in der Gemeinschaft mit ihm unter seiner Liebe von unserer Selbstbezogenheit immer freier zu werden, denn er will sie uns Stück für Stück aufdecken, wie er es bei den 12 getan hat. Amen.
Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.serk-heidelberg.de.